Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Also meine Stimme ist heute irgendwie ein wenig angegangen. Ich muss mich ziemlich anstrengen zu reden. Da wäre es doch aber nicht schlecht, wenn man irgendwas hätte, was anstelle meiner sprechen könnte.
Da kann Amazon was liefern.
Ja, hatte ich das schockiert. Also wir müssen das kurz mal sagen, wer es noch nicht gehört hat. Amazon hat ein Tool vorgestellt, was noch nicht öffentlich ist, aber man hat es schon mal gezeigt. Ein Audio, ja, Deepfake sozusagen.
Also in Zukunft sollte es denn je veröffentlicht werden, Alexa sagen können mit einer Stimmprobe von einer Minute, sprich wie meine tote Oma oder so. Oder ja, Alexa könnte meine Stimme nach einer Minute perfekt imitieren und dann bei meiner Bank anrufen und in meinem Namen verbrecherisch mein Konto leer räumen.
Wir denken immer gleich so negativ. Stell dir vor, wir könnten im Fernsehen die Stimmen der Moderatoren nachmachen. Einfach einen Text schreiben und dann.
Ja, es ist faszinierend, was die Technik kann. Sprich, also es reicht jetzt in Zukunft anscheinend nur noch eine Minute Stimmprobe, um die Stimme eines Menschen so zu imitieren, dass sie nicht zu unterscheiden ist vom Original. Wenn ich so an Enkeltrick 4.0 denke, wird es mir doch ein bisschen mulmig.
Aber ich glaube, wir werden es nicht verhindern können. Ne?
Nein.
Beim Video könnte man noch so Art Wasserzeichen einführen, dass man Videos erkennt, ob sie echt sind oder nicht. Siehe diese Klitschko-Geschichte mit Giffey, die hier auf einen falschen Klitschko reingefallen ist.
Das stimmt, das ist auch passiert.
Also der Aufschrei war natürlich groß, aber es wird sich kaum verhindern lassen, dass die Forscher weiter forschen und dass die Tools immer besser werden, solange die Rechner immer besser werden. Also wird es kommen, egal wie. Und wir müssen überlegen, wie wir verhindern, dass wir hier permanent veräppelt werden. Es kann ja ganz simpel sein. Irgendjemand ruft irgendjemand an und behauptet irgendwas. Ob das jetzt eine Sprachnachricht auf dem Handy von der Frau ist oder also da kann Tür und Tor geöffnet für die übelsten Dinge.
Ja, spannendes Tool. Ich bin gespannt, ob es wirklich kommt. Und nochmal die Stimme meiner Oma zu hören, wäre auch vielleicht ganz schön, aber
in dem Fall ging es, glaube ich, darum, dass der Enkel eine Gute-Nacht-Geschichte von der verstorbenen Oma vorgelesen bekam, was vielleicht nicht schlecht ist.
Am Ende kommt es also auch hier wieder drauf an, was die Menschen daraus machen, die mit der Technik zu tun haben. So ähnlich ist es ja auch an den Aktienmärkten. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, vielleicht nochmal der Hinweis.
Genau. Abonniert uns und bewertet uns bitte auf allen möglichen Plattformen, auf denen ihr uns hört.
Genau, gerne mit 5 Sternen. Wir nehmen aber zur Not auch mal einen Stern weniger.
Ja, genau. Aber abonnieren ist wichtig.
Ja. Und schon angekündigt, unser heutiger Gast hat was mit Aktien zu tun, mit Neobrokern. Es ist Erik Potzuweit.
Von Scalable Capital. Viel Spaß beim Anhören.
Also grundsätzlich ein Anlagesystem, ob jetzt algorithmisch oder menschlich, was in jeder Marktbewegung richtig liegt, das gibt's nicht. Ne? Meine Beobachtung ist eigentlich ähnlich, dass Männer da weniger Disziplin haben, auch schneller überzeugt sind von ihrer eigenen Genialität, sich da sozusagen unreflektiert da vielleicht in was stürzen, auch mehr Risiken aufnehmen, ja, was wenn alles nach oben läuft, eine gute Sache ist, komm, ich hau jetzt noch mehr Geld in den Aktienmarkt und kauf noch mal, lad mich noch mal mit Ethereum voll, aber in Krisenszenarien dann einen sehr ins Knie schießt.
Manche Leute behaupten, wir sind ja ein Ostwestfalen-Podcast, aber heute mal nicht. Das ist so ein kleiner Insider.
Er ist ein kleiner Insider, weil wir immer über meine Heimat Ostwestfalen sprechen. Aber heute, ich freue mich, können wir über meinen Lieblingsurlaubsort, Lieblingsinsel sprechen, Norderney. Weil unser Gast dort teilweise aufgewachsen ist.
Sonst wäre schwer, auf Norderney gibt es bestimmt noch kein Internet. Deswegen ist es ganz gut, dass er da nicht mehr wohnt.
gibt es bei Glasfaser.
Ja, Glasfaser, sehr gut. Erik Potzuweit. Hi Erik, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank.
CEO und Gründer von Scalable Capital, man könnte sagen, erfolgreicher Windsurfer und Rugbymeister, von Goldman Sachs Banker zum Neobroker. Wobei du bei Goldman Sachs ja auch richtig Karriere gemacht hast. 5 Jahre warst du da dort in Deutschland Executive Director und Vice President. Und dann hast du gedacht, machst du was Modernes? Oder?
Ich fand ja den Wechsel vom Rugby-Meister zu Goldman Sachs schon mal interessant.
Ja, stimmt.
Aber egal, sie, ja, Frau gemeint wahrscheinlich den Wechsel zu Scalable.
Genau, weil das ist ja parallel passiert. Ich habe da sozusagen Rugby gespielt, während ich bei Goldman gearbeitet habe. Das ging auch nur, weil mein damaliger Chef, der Philipp Holzer, da A, ein großer Sportfan ist. Ja, der ist jetzt auch im Aufsichtsrat von, oder Aufsichtsratsvorsitzender von Eintracht Frankfurt, und der hat da ein Auge zugedrückt und hat gesagt, spiel mal, das ist irgendwie gut für dich.
Das glaube ich.
Ja, aber zurück zur Frage, wolltest du was Modernes dann machen und hast gedacht, im altehrwürdigen, bösen Investmentbanking kehre ich dem Rücken.
Genau, also das könnte ich jetzt so beschreiben, aber es war jetzt irgendwie gar nicht eine große moralischer Sinnwandel, sondern einfach, ich war ja insgesamt 7 Jahre bei Goldman, am Anfang in London, später in Frankfurt, und dann irgendwann hat es einfach gereicht. Ne? Die Lernkurve wurde dann flacher und ich wollte was Neues machen. Dieses Neue war so, ich wollte unbedingt ins Internet, mal ganz platt gesprochen, ne? Und auch mal selber gründen, ja. Und ja, also ich bin ja nicht, es ist nicht so, dass man irgendwie gegangen ist, weil man sagte, man kann jetzt irgendwie die Investmentwelt nicht, das kann man nicht mehr verantworten oder so, so war es nicht, sondern war einfach die Lust auf was Neues. Und Scalable ist ja auch nicht sofort, hat ja nicht sofort stattgefunden, sondern ich habe einen Zwischenschritt gemacht, und zwar war bei Westwing in der Zwischenzeit. Das ist ein Online-Händler für schicke Home- und Living-Sachen, und habe da sozusagen meine Internetausbildung bekommen.
Und ich vermute, du hast bei Goldman Sachs auch nicht schlecht verdient. Man könnte die Startup-Szene auch einteilen in ehemalige McKinsey oder Goldman Sachs-Leute, oder?
Ja, das Interessante ist, du was sagst, weil Banker kommen gar nicht so häufig vor. Berater kommen sehr häufig vor. Ja, oder Beraterinnen kommen häufig vor, Banker nicht so. Ja, mit dem Verdienen war es tatsächlich so. Das ist vielleicht auch, man muss nicht groß Mitleid für mich haben, aber ich bin damals ja gefallen von, also ganz am Anfang sind wir auf null gefallen. Ne? Also wenn du ganz am Anfang anfängst zu gründen, dann lebst du erstmal von den Ersparten und dann nimmst du die erste Finanzierungsrunde auf, und da haben wir uns dann gerade so viel gezahlt, dass wir die Miete und so ein bisschen Lebenshaltungskosten zahlen konnten. Also du musst schon ja, du musst sozusagen schon sagen, hier von einem guten Gehalt falle ich jetzt aufs Ersparte zurück und dementsprechend auch die Lebenshaltung anpassen. Ne? Ich habe mein Apartment damals aufgegeben, bin zu meinem Bruder in so eine kleine Kammer gezogen tatsächlich. Ja? Das muss schon eine ganz bewusste Entscheidung sein. Ja?
Lass uns einmal kurz ins Aktuelle springen, auch wenn es nicht so viel mit Technologie zu tun hat. Aber gerade macht Börse ja nur bedingt Spaß für viele, wenn man so auf die Märkte, auf die Kurse schaut, egal ob klassisch, traditionell, Krypto, was auch immer.
Wenn ich kurz, müssen wir eigentlich erklären, ich meine, wir haben ja ganz tolle viele Zuhörer, ja, so an die 10 Millionen oder so, die unter Umständen nicht wissen, was Scalable macht, vielleicht. Fangen wir damit an, oder?
Ja, hast du auch recht.
Genau, was macht ihr eigentlich? Vielleicht in ein paar Sätzen kannst du das sagen, und dann können wir über Fraukes Fragen reden.
Super, ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Also, was macht Scalable Capital? Wir bieten grundsätzlich zwei Dienstleistungen an, und zwar Online-Vermögensverwaltung, und wir haben einen Neo-Broker. So, was bedeutet das? Die Online-Vermögensverwaltung ist, da kann man sein Geld in ETFs verwalten lassen. Das heißt, man geht auf unsere Webseite oder man lädt sich die App runter. Dann durchläuft man so einen Fragenkatalog, und am Ende dieses Fragenkataloges stellen wir dann für die persönliche Risikokategorie und für die Anliegen, die man hat, stellen wir ein ETF-Portfolio zusammen, und das verwalten wir für die Kunden. Da kann man dann also nicht selber entscheiden, ich will ein bisschen mehr in die USA oder weniger Aktien gewichtet haben, sondern das wird automatisch für einen gemacht. Ja, das ist diese Online-Vermögensverwaltung, und ein anderer Begriff ist Robo-Advisor. So. Und dieses Neo-Broker ist letztendlich ein Online-Broker, oder genauer gesagt ein Broker, der sehr stark aufs Mobiltelefon ausgerichtet ist, bei dem ich Aktien, ETFs, alles Krypto auch, alles selber traden kann, auch monatliche Sparpläne einrichten kann auf ETFs und Aktien und Krypto. Da kann ich also selber entscheiden, was ich mache. Und der Unterschied zu klassischen Brokern ist, es ist zum einen günstiger, also ein Trade kostet dann nicht 10 Euro, sondern kostet 1 Euro oder sogar 0 Euro. Wir haben so eine Monatsgebühr, da zahlst du 3 Euro im Monat, und dann sind alle Trades und alle Sparpläne da inbegriffen. Das ist das eine Neue. Und das andere Neue ist, dass es voll aufs Mobiltelefon ausgerichtet ist. Also die ganze Benutzbarkeit, die Einfachheit, auch die Schönheit, mag man jetzt drüber schmunzeln, aber das ist schon wichtig, die ist da entscheidend. Ja.
Und damit wollt ihr dann ja irgendwann auch mal Trade Republic, die das ähnlich machen, Neo Broker, überholen. Aber da reden wir später noch drüber. Aber dann vielleicht auch zurück nochmal kurz. Ja, jetzt haue ich hier mit meinen Füßen gegen den Schreibtisch. Kurz zur Frage zurück. Wie merkt ihr das gerade, so die schlechte Stimmung an den Märkten? Laufen euch die Kunden weg oder bleiben die ruhig? Wie sieht's da aus?
Genau, wie sieht's da aus? Also, ja, man sieht ja, was an den Aktienmärkten passiert. Also ich glaube, die meisten Aktienmärkte, die sind jetzt gerade in den Bärenmarkt eingetreten. Also die Definition ist ja -20% Wertentwicklung. Das in den USA sind schon drüber, der DAX ist noch knapp darunter. Kryptobereich ist noch weiter in den Miesen. Und wie sieht's aus? Also die Euphorie, die man im letzten und auch im vorletzten Jahr an den Börsen gespürt hat, die ist schon weg aktuell. Das muss man ganz klar sagen. Aber die Leute sind noch in Anbetracht dieser ganzen Situation sehr ruhig, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist bislang noch keine Panik zu spüren. Woran mache ich das fest? Also an verschiedenen Größen. Das eine ist sozusagen Netto-Ein- und Ausflüsse. Also wir haben ja jeden Monat immer sozusagen einen Zufluss an Geld und dann fließt auch was raus und dann darüber hast du dann nochmal eine Marktbewegung. Das Portfolio bewegt sich ja mit den Kapitalmärkten. Und die Nettozuflüsse also sind immer noch positiv. Das heißt, es fließt mehr Geld rein, als rausfließt. Es kommen mehr Kunden, deutlich mehr. Also das Business wächst noch. Nicht mehr so stark natürlich ja, wie im letzten Jahr, aber es ist sozusagen weiterhin wachsend. Also meine Interpretation ist, Euphorie ist weg aktuell. Die Leute sind schon abwartender, sind vorsichtiger, aber Panik noch nicht. Das ist anders als in den ersten Wochen der Corona-Krise, da war wirklich Panik. Das ging den auch schnell wieder weg. Aber so im März und April, da war wirklich Panik, dass die Leute dachten, okay, die gesamte Weltwirtschaft kommt jetzt zum Erliegen. Du hattest damals auch diese Tage, wo du fast minus 10% Wertentwicklung in diesen breiten Aktienindizes am Tag hattest. Das ist aktuell nicht der Fall, sondern es passiert ja eher so peu à peu. Woche für Woche gehen die Kurse zurück. Ja? Woche für Woche steht da ein Minus vor. Und das kann noch kommen, die Panik kann noch kommen, wenn es noch weiter einbricht, aber bislang ist es eigentlich eher verhalten. Vielleicht kann ich eine Sache noch dazufügen, warum das so ist. Es hat auch was mit den Portfolien der Leute zu tun. Anders als vielleicht in den letzten großen Zyklen. Also wenn man den ganz großen Crash von 2000 nimmt, wo viele erstmalige Anlegerinnen und Anleger in Deutschland ja überhaupt nicht diversifiziert waren, weil die hat meistens eine Aktie. Die Telekom, vielleicht hatten sie noch eine Infineon mit drin. Der große Unterschied heutzutage sind ETFs. ETFs ist wirklich ein absoluter Gamechanger. Viele haben ETFs, also bei uns im Broker haben 70% halten ETFs und die sind breiter diversifiziert und das mildert dann die Kursschwankungen schon ab und ja, das wäre meine sozusagen Hypothese, warum aktuell da noch keine Panik herrscht. Mhm.
Jetzt muss ich die Frage stellen, weil ich das jetzt gelesen hatte. Es gab ja eine aktuelle Auswertung von Consult. Da wart ihr 2020, 2019, 2021, 2020 sah es da nicht so gut aus bei euch. Heißt das auch, dass die ETFs, wenn die Verluste abmildern, dass sie auch bei den Gewinnen dann was abmildern? Oder woran lag es, dass ihr da, dass da nicht so lief, 2020 bei euch?
Genau, also 2020 war kein gutes Jahr für uns. Also im Detail, worüber redet man da? Das hatte mit dem Broker nichts zu tun, weil Broker machen die Leute. Der ging auch erst Mitte 2020 an den Start. Da machen die Leute sozusagen, entscheiden sie selber, in was sie investieren, sondern die Vermögensverwaltung. Und da haben wir verschiedene Anlagemodelle. Wir haben so ein Nachhaltigkeitsanlagemodell, jetzt noch verschiedene andere. Und unser erstes Anlagemodell ist aber so ein quantitatives Anlagemodell, wo letztendlich ein Computersystem die Allokation macht. Und das kam mit der Corona-Krise nicht klar. Also kurz zusammengefasst hat das System Mitte und Ende März die Aktienquoten stark reduziert. Und das wäre eine gute Entscheidung gewesen, wenn der Aktienmarkt weiter gefallen wäre. Aber für die sich noch erinnern können, es zog halt genau im April, also im März ging es drastisch nach unten, 30% an den Börsen. Und im April zog es dann sofort wieder nach oben. Und damit kam das System in dieser Corona-Krise nicht so gut klar. Und da hatten wir in 2020 dann eine Underperformance. Im 2021 und auch dieses Jahr lief es wieder deutlich besser, aber du schleppst natürlich so eine Underperformance erstmal mit. Du musst ja erstmal den Verlust wieder aufholen, ne? Und das hat da reingespielt in dem Jahr.
Da würde ich gleich nochmal ansetzen, weil wir ja über Robo-Advisor reden und du sagtest ja, dass quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ein autonomer Vollalgorithmus, der das entschieden hat, so. Jetzt lese ich leider dummerweise zu viele Bücher über KI und das impliziert auch das Denken, das menschliche Denken und die Erkenntnis, dass wir eigentlich nicht in der Lage sind, auf solche Sachen als Mensch zumindest Vorhersagen zu treffen. Wir sind da, scheitern da regelmäßig, Experten liegen falsch, wagen Vorhersagen, die nicht eintreffen, ob in der Politik oder am Börsenmarkt, ist völlig wurscht. Worauf fußt denn dieser Algorithmus denn? Der ist ja von Menschen gemacht. Lag der dann falsch? War eigentlich die Erkenntnis dahinter falsch grundsätzlich? Also kann man so etwas überhaupt so optimieren, dass sowas nicht passiert, dass der da so daneben liegt?
Also grundsätzlich ein Anlagesystem, ob jetzt algorithmisch oder menschlich, was in jeder Marktbewegung richtig liegt, das gibt es nicht. Die Frage ist sozusagen für einen langen Anlagehorizont und in der Vermögensverwaltung sagen wir den Leuten immer, das ist was ausgerichtet, was du 10 Jahre machen solltest. Idealerweise noch länger, aber 7, 8, 9, 10 Jahre ist eine gute Richtschnur. Und was sozusagen über so einen 10-jährigen Zeithorizont, dann soll der Algorithmus einen Vorteil dir herausholen. Das bedeutet aber nicht, dass er in jedem Jahr richtig liegt. Und womit so Algorithmen nicht gut klarkommen, sind, weil man füttert die ja mit Daten, ja, und Zeitreihen, sozusagen, dass sie lernen. Womit sie nicht gut klarkommen, sind Situationen, die in dieser Art und Weise noch nie vorgekommen sind. Und die Corona-Krise war, es gab schon vorherige Pandemien, wurde ja hoch und runter diskutiert, und die spanische Grippe, die aus Amerika kam und dergleichen. Aber grundsätzlich diese Kapitalmarktbewegung, die wir in Aktien gesehen haben, die hat es in der Art und Weise noch nie gegeben. Selbst der Abschwung in der Weltwirtschaftskrise, ja, 1929, war nicht so schnell dramatisch eine V-Bewegung nach unten und nach oben, wie es die Corona-Krise war. Typischerweise bauen sich so Finanzmarktrisiken über die Zeit auf. Die brauchen mehrere Monate, um sich aufzubauen. Dann fängt der Markt an, nach unten zu gehen. Und so ein typischer Bärenmarkt verliert die 2/3 seines Verlustes eigentlich in dem letzten Drittel des Bärenmarktes. Und bei Corona war das alles ausgehebelt. Du hast 3, 4 Wochen gehabt mit einem brutalen Absturz von heute auf morgen und dann sofortiges Wiederanziehen. Und ja, da sind so quantitative Systeme nicht nur unsere, muss man ganz ehrlich sagen, sondern in dem Jahr hättest du weltweit auf alle algorithmischen Investmenthäuser schauen können. Selbst die größten der Welt, ja, Renaissance Technologies, wem das was sagt, ist so der bekannteste und beste algorithmische Anleger. Die hat's schon alle ausgehebelt in dem Jahr.
Aber kommen die Algorithmen denn jetzt inzwischen besser klar? Weil es heißt ja immer, eigentlich sind wir ja nur noch in Krise. Also irgendeine Krise ist immer. Und im Moment haben wir ja die Situation, dass sehr viele Krisen auf einmal sind. Im Zweifel kommt im Herbst die nächste Corona-Krise wieder, ne? Also nochmal schlimmer zurück. Krieg wird dann wahrscheinlich auch noch sein. Energie, Inflation, ne? Was auch immer. Das macht ja das für den Algorithmus auch nochmal schwieriger, oder ist das jetzt schon so ein Gewöhnungseffekt, dass er damit umgehen kann, weil man weiß ja nie, was kommt?
Also zum einen wird natürlich sozusagen, ist angepasst und gelernt, auch durch solche Krise. Grundsätzlich, also muss man immer wieder sagen, bloß weil man einen Algorithmus, ein computergesteuertes System verwendet, ne? Wir glauben, es hat verschiedene Vorteile, es ist günstiger, es ist unemotionaler oder überhaupt nicht emotional. Aber das ist nicht eine Garantie, dass man nie Geld im Portfolio verliert. Weil der Algorithmus, selbst bei uns, kann er ja nur in bestimmte Anlageklassen gehen. Er kann in Aktien gehen, er kann in Anleihen gehen und er kann in Rohstoffe gehen. Und wenn alle diese Anlageklassen nach unten gehen, weil er geht nicht short oder dergleichen, dann verliert auch so ein Portfolio an Wert. Die Frage ist jetzt, wie sind solche sozusagen Algorithmen auf die Zukunft ausgerichtet? Und meine Antwort wäre da, ja, also auch keine Garantie, dass das Portfolio kein Geld verlieren kann, aber besser, unserer Meinung nach, und das zeigen auch verschiedenste Studien, Finanzmarktstudien, besser als die menschliche Entscheidungsfindung. Ne? Weil der Mensch sozusagen, also was ist die Alternative? Ja, die Alternative ist, man macht selber oder man lässt es sozusagen von einem menschlichen, physischen Portfolio-Manager steuern. Und da zeigen ganz klar einfach die Studien, dass das langfristig unterdurchschnittlich performt. Ja? Also der Mensch kann es auch nicht, kann sozusagen auch nicht besser.
Ja, genau, das wäre quasi die Anschlussfrage. Kann eine KI oder was auch immer für ein System, Algorithmus, die menschlichen Schwächen ausgleichen? Es gab ja Studien, Mann und Frau, Geldanlage. Der Mann
Frauen
lag
sind das, besser.
Ja, genau, Frauen sind besser, weil die Männer, und das war die Begründung, ihren Unsinn, den sie sich da ausgedacht haben, auch noch durchziehen. Ja, die denken sich irgendwelche Sachen aus, oh, das muss ja so und so passieren, aus den und den Gründen, jetzt mache ich das auch. Die Frau hat vielleicht auch so einen Gedanken, macht es aber nicht, weil sie einfach vielleicht ängstlicher oder sagt, zieht einfach ihren Algorithmus durch und fängt nicht an, durchzudrehen, ne, und laufend Aktien zu verkaufen und so. Das war die Begründung. Und kann es sein, dass der Algorithmus da einfach konsequenter ist in dem, was er macht?
Also da sagst du was ganz Interessantes. Und zwar, es gibt ein ganz bekanntes Sprichwort, ich weiß, von einer großen Investmentlegende. Ich weiß nicht, ob es Warren Buffett war oder Paul Tudor, muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, das habe ich mir gemerkt. Und zwar, dass beim Investieren Disziplin langfristig wichtiger ist als Intelligenz oder die eine smarte Aktie zu finden. Und das erlebe ich immer wieder. Disziplin, gerade in stressigen Zeiten, kühlen Kopf zu behalten, ist eine der wichtigsten Eigenschaften. So. Und jetzt sozusagen war das Beispiel Mann und Frau. Klar, jetzt spielen wir so ein bisschen mit Stereotypen, aber meine Beobachtung ist eigentlich ähnlich, dass Männer da weniger Disziplin haben, auch schneller überzeugt sind von ihrer eigenen Genialität, sich da sozusagen unreflektierter vielleicht in was stürzen, auch mehr Risiken aufnehmen, ja, was wenn alles nach oben läuft, eine gute Sache ist. Komm, ich hau jetzt noch mehr Geld in den Aktienmarkt und kauf nochmal, lad mich nochmal mit Ethereum voll. Aber in Krisenszenarien dann einen sehr ins Knie schießt. Und ja, grundsätzlich ist ein diszipliniertes Vorgehen, damit gewinnt man langfristig. Und da sind dann anscheinend Frauen, aber auch, ja, KI-basierte Methoden langfristig im Vorteil. Nicht in jedem Jahr, aber langfristig schon, weil ein KI, sozusagen ein algorithmisch basiertes System, das hat ja Disziplin einprogrammiert. Ja? Das kennt keine Emotionen, das kennt nicht den Rausch und die Gier, wenn es nach oben geht, und die Panik, wenn es nach unten geht. Das ist ja unemotional und folgt bestimmten regelgebundenen Vorgaben. Und von daher sind wir langfristig davon sehr überzeugt. Ja?
Wie ist es eigentlich so unter Neo-Brokern? Tauscht man sich da mal aus? So? Also ich sag mal, sagst du da mal beim Christian Hecker von Trade Republic guten Tag, wie läuft's bei euch? Was macht ihr gerade da und so? Oder ist man da eher schweigende Konkurrenz?
Nee, man tauscht sich aus. Also natürlich ist man schon Mitbewerber und oder Marktbegleiter, genau, oder Konkurrenten und kämpft da um Kunden. Aber zum einen ist die Startup-Szene, gerade hier in Berlin, da sieht man sich einfach bei bestimmten Events oder man ist ja manchmal auch in so Gremien eingeladen. Wir sitzen zum Beispiel beide beim Bundesfinanzministerium in einem Beratungsgremium, was zu Fintech-Standort Deutschland sozusagen das Finanzministerium berät. Und da trifft man sich und da tauscht man sich aus. Ja, gibt ja auch manche Sachen da, obwohl man Konkurrent ist, wo man am gleichen Sache zieht. Also überhaupt sozusagen mehr Retail-Investoren, mehr Privatinvestoren an die Börse kriegen. Wie kriegen wir es hin? Das aktuell sind ja nur 10 bis maximal 15% der Deutschen interessiert überhaupt das Thema Aktienanlage. Wie kriegt man das mal einen Schnaps hoch? Ja, was kann man da machen? Da haben wir auch mal mit der Politik, mit den Regulatoren reden. Also da tauscht man sich aus. Und am Ende ist es einfach auch eine persönliche Sache. Also nicht jeder ist mir sympathisch. Der Christian Hecker ist mir sympathisch, muss ich sagen. Und dann tauscht man sich auch aus. Und also unter den großen Fintechs, die kennen sich eigentlich alle. Ja? Die meisten lustigerweise leben ja hier auch in Berlin. Das ist schon ein bisschen klischeehaft innerhalb von, was weiß ich, 5 Kilometern Entfernung auf dem gleichen Fleckchen. Ne?
Ja, Neo-Broke-Town.
Neo-Broke-Town, richtig, genau.
Oder wo wohnen die alle? Würde ich sein, oder wo?
Jee, yeah, Friedrichshain, das ist eher die meisten wahrscheinlich so im Mitte oder Prenzlberg, ja. Das ist schon. In Friedrichshain, da zünden sie einem doch den neuen Tesla an, das geht doch nicht.
Als Gründer oder CEO muss man ja immer ans Übermorgen denken. Was ist so gerade in deinem Sinne, was so übermorgen betrifft? Wie verändert sich Scalable? Was habt ihr vor? Ich meine, ihr habt euch ja schon am Anfang geändert. Am Anfang wart ihr ja nur Robo-Advisor, ne? wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann kam ja Neobroker und so dazu. Also was ist das Nächste?
Also das Nächste ist zum einen, du hast sozusagen ja gesagt, dass wir uns erweitert haben. Wir müssen immer drauf schauen, was passiert auch sozusagen Neues in der Fintech-Welt. Wir wollen schon immer das machen, was nah an unserem Kern ist. Was ist unser Kern? Wir wollen möglichst viele Menschen in den Kapitalmarkt bringen, in den Aktienmarkt. Wir glauben, das ist eine gute Sache. Ja, weil jetzt gerade wird es noch offensichtlicher, 5, 6, 7% Inflation bedeutet, 7% Inflation bedeutet, in 10 Jahren ist die Hälfte deines Geldes weg in Kaufkraft. So, du musst Anleger und Anlegerin werden, anders geht es nicht. So, da wollen wir möglichst vielen Leuten mit coolen Apps und günstigem Preis helfen. Und was steht für uns jetzt morgen und übermorgen auf dem Plan? Das eine ist, wir waren sehr Deutschland fokussiert, also die meisten Kunden und Kundinnen sind aus Deutschland. Wir gehen in andere europäische Märkte. Wir sind jetzt nach Frankreich, Italien und Spanien und Österreich gegangen und gehen auch in weitere europäische Märkte. Und das ist nicht einfach immer nur eine Webseite übersetzen, sondern du hast andere Kapitalertragssteuern in den Ländern, du hast andere Auflagen, was Identifizierung von Kunden angeht, andere Regulatoren. Also du musst da schon eine ganze Menge machen. Und dann wollen wir mehr Anlageklassen, die kompliziert sind für Kunden, sozusagen denen einfach zur Verfügung stellen. Ja, also wir haben den Schritt ja gemacht mit der Vermögensverwaltung und ETFs und Aktien. Krypto ist jetzt gerade stark nach unten gegangen, aber da haben wir, glaube ich, auch was gebaut, wo der Kunde halt nicht ein Wallet sich eröffnen muss und dann den Personal Key, das ist für die meisten, wenn du ein super Krypto-Nerd bist, dann ja, aber ansonsten ist für die meisten das ein viel zu kompliziertes Unterfangen, überhaupt da mal 1% ihres Geldes mal versuchen, in Bitcoin zu stecken. Und unser Ziel ist dann, ja, mittel- und langfristig Anlageklassen günstiger und einfacher zugänglich zu machen.
Und das mit Unterstützung der Technologie. Das muss man
genau
sagen.
Genau.
Weil das unterscheidet ja noch einige etablierte Banken von euch, aber nicht mehr so doll, wie es mal war. Also merkt ihr das, dass jetzt Sparkassen und andere auch auf diesen Zug aufspringen und ihren Kunden vermehrt so einfache Sachen anbieten wie eine App und dann?
Ja, wir merken das. Wir merken das. Also will ich natürlich jetzt keine Schelte gegen bestimmte Bankengruppen machen, aber du siehst, am besten gelingt es den Banken, die ein digitales Herz haben. Wir arbeiten ja zum Beispiel auch, ein guter Partner von uns ist die ING, früher ING DiBa, mit der wir ja sozusagen auch die Online-Vermögensverwaltung machen, ja, in einer sehr engen und erfolgreichen Partnerschaft. Und da merkst du einfach, das sind Digital Natives, die leben das, die entwickeln tolle digitale Produkte für ihre Kunden. Die klassischen Banken, mit klassisch meine ich schon die Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen, da ist immer noch fast jeder zweite Deutsche ist da Kunde. Ja? Die tun sich schon deutlich schwer. Die haben auch eine App und da kann man sich auch einloggen, aber es kommt dann schon auf die Feinheiten an. Dann hast du doch immer noch mal eine TAN-Liste. Wenn du wirklich auf die Feinheiten schaust, ist das, und es passiert alles extrem langsam. Ich glaube, die werden sich eher schwer tun. Ja? Die sitzen immer noch auf einem riesengroßen Kundenschatz, aber die Banken, die schon, ING ist eigentlich, ich finde eigentlich das beste Beispiel, ne? Ist nach Kundenanzahl die drittgrößte Bank in Deutschland und ja, keine einzige Filiale. Ne? Das leben die schon sozusagen seit Jahrzehnten und für die wird das eher, denen spielt das eher alles in die Karten, oder nochmal anders gesagt, das Konzept, was es aktuell aushebelt, ist das grundsätzliche Konzept der Hausbank, meiner Meinung nach. Weil früher, wie lief das? Früher, so war es auch bei meinen Eltern.
Kannst du ruhig sagen, wie lief das früher in Ostwestfalen?
Ostwestfalen, ne? Oder ich kann sagen, wie es auf Norderney lief.
Und da sind eher echt kaum Banken, ne?
Ja, Brieftau.
Da ist ja nichts außer eine Sparkasse oder so.
Ach, warst du zu Pfingsten dort?
Ich war jetzt Mitte Juni da. Letzte Woche noch. Toll.
Weil das Beispiel, was ich aufmachen wollte, wie läuft es? Die Bankbeziehung baut man ganz am Anfang auf über ein Produkt, was jeder braucht, und zwar einfach über ein Konto. So, das braucht man so. Und dann wird, dann später kauft man mehr und mehr Finanzdienstleistungen ein. Man macht dann irgendwann, muss man mal einen Kredit aufnehmen oder eine Hypothek oder man hat ein bisschen Geld im ersten Job oder im Ferienjob oder so angespart und dann spricht die Bank einen an, Mensch, willst du da nicht mal einen Fonds mitkaufen? Und dann muss man irgendwann mal eine Auslandsüberweisung machen und also verschiedenste Finanzdienstleistungen, die macht man aber alle bei der Hausbank, weil es einfach früher viel zu anstrengend war, physisch einfach. Ja, Norderney musste auf eine andere Insel fahren, um eine andere Hausbank zu bekommen. So. Und in, auf dem Dorf in ja, auch. So. Und das war der große Schutz eigentlich. Ja, in Ostwestfalen, genau. Musste es in ein anderes Dorf und dann musste sie auch erstmal vorstellen. Dann war ja auch gleich ein bisschen bei der neuen Bank, war ja auch ein bisschen argwohn. Hä? Warum kommt der jetzt zu uns? Der muss bei der letzten ja irgendwie die Kredite nicht zurückgezahlt haben. Also, sonst wäre er doch bei seiner Hausbank drüben. Ne? Und so, und das hat sich jetzt aufgelöst. Ich kann heutzutage 5 verschiedene Finanzdienstleistungen von 5 verschiedenen Anbietern, und das sind einfach nur Apps auf meinem Handy, und da ist ein Daumendruck und dann springe ich sozusagen zur nächsten Hausbank. Also den Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, die Bank der Zukunft ist meiner Meinung nach nicht eine Bank oder eine Bank, die online ist, sondern sind 5 verschiedene Apps. Und zwar, ich habe eine App für mein Konto und Karte und Überweisung. Ich habe eine App für Geldanlage, das ist hoffentlich scalable. Ja? Ich habe eine App für Fremdwährungsüberweisungen, wie zum Beispiel TransferWise, kennt man vielleicht, die haben sich rein auf Fremdwährungsüberweisungen konzentriert. Ich habe eine App für nochmal einen anderen Use Case. Und also und da hat sich die Welt entwickelt, weil es gibt diesen physischen Schutz, ja, den gibt es nicht mehr. Ich kann bestimmte Finanzdienste, ich kann die beste für mich geeignete Finanzdienstleistung, die kann ich mit ein paar Klicks sozusagen eröffnen. Und ja, der englische Fachbegriff dazu ist die sogenannte Unbundling. Also früher gab's die Hausbank hat alles als Bündel angeboten, und heutzutage wird das sozusagen aufgesplittet und das landet alles in verschiedenen kleinen verschiedenen Apps auf dem iPhone. Was ja grundsätzlich, jetzt gerade ich ein bisschen ins Reden, überhaupt ja ein großer Trend ist, ne? Sozusagen, dass also zusammengefasst ist, alles, was früher physisch war, ist heutzutage eine App auf dem iPhone. Ich habe da mal eine ganz interessante Übersicht gelesen, und zwar vor 20 Jahren gab es in Amerika Radio Shack. Also Radio Shack ist so, ich glaube, was hier in Deutschland so Saturn, Mediamarkt oder Konrad oder so ist. Ne? Und die hatten publiziert ihre meistverkauftesten Produkte vor 20 Jahren. Und da waren die Klassiker bei. Ein Fernseher, ein Radio, ein Wecker, ein Anrufbeantworter, eine Videokamera, ein Walkman. So. Alle diese Produkte, die ich gerade aufgezählt habe, sind heutzutage Apps auf dem iPhone. Sind alles Apps auf dem iPhone. Ja? Die Musik läuft über das iPhone, die Kameras auf dem, die Videokameras auf dem iPhone, das Fotogerät
auf dem Handy eines anderen Anbieters.
Genau, der Wecker ist auf dem iPhone. Richtig. Das ist alle physischen Produkte sind Apps auf dem Start. Also, oder sorry, habe ich immer iPhone gesagt? Klar, Android oder
was. Da ist es ja auch immer das iPhone.
Ja, ist ja auch egal. Genau. Brauchen wir noch Bargeld? Du kannst dich jetzt sehr unbeliebt machen. Das ist eine heikle Frage, ne? Aber in Deutschland brauchen wir noch Bargeld?
Also ich kann mittlerweile sogar in Berlin, und Berlin war total ein Nachzügler, eigentlich durch den Tag kommen, ohne Geld abzuheben. Ich erlebe, eigentlich seit Corona gab es da nochmal einen Umschwung. Vorher war ja in Berlin, selbst in teuren Restaurants haben sie dich zum Geldautomaten geschickt am Ende. Ja? Und nicht, weil sie sich das Terminal nicht hinstellen konnten. Ich meine, der Grund, warum die Gastronomie das halt nicht macht, ist halt mehr Brutto für Netto, ne? Wenn man Cash hat, abends in der Kasse, als wenn das alles digital abgebildet ist. Aber in den meisten Städten, also wer mal, da muss ich gar nicht nach New York fliegen, sondern fahr mal nach Stockholm oder fahr mal nach Amsterdam, da wird kein einziges, da gibt es die meisten Läden, da steht einfach dran, wir nehmen gar kein Cash mehr, da kannst du nirgendwo mit Cash bezahlen. Du brauchst eigentlich nur noch dein Telefon, ja, und zahlst mit Android oder Apple Pay, überall, Kleinstbeträge, ein Kaugummi, ein Kaffee. Ja. Aber deswegen gehen ja auch viele, insbesondere jüngere Kunden sozusagen, man fragt sich, na Bank, das ist doch, ich meine, was machen denn zum Beispiel diese Neobanken? Haben die einen besseren Zins oder was machen die? Nee, die Benutzbarkeit ist besser. Und da haben, glaube ich, viele Banken, da haben die immer so gesagt, was soll das heißen, Benutzbarkeit? Ja, bei uns, wir haben auch eine Internetseite. Das sind schon diese, wenn man runtergeht, vielleicht manchmal kleine Sachen, ne? Du kannst halt, ja, du gehst joggen und hast auf deiner, ihr denkt immer, ich habe einen Marketingvertrag mit Apple, aber auf deiner Apple Watch, ach komm, ich brauche jetzt eine Flasche Wasser, piep, zack, drückst du irgendwo drauf aufs Bezahlterminal, musst kein Portemonnaie mitschleppen.
Es reicht nicht, nur Interface zu haben, sondern man will ein Erlebnis haben, ne, beim Benutzen.
Die User Experience ist so brutal wichtig, und das wurde unterschätzt, weil viele Sachen, die sind, da ist der Kern der Dienstleistung gar nicht groß neu. Ja? Ich nehme mal ein anderes Beispiel außerhalb der Finanzwelt, und zwar diese ganzen Beförderungs-Apps, ja? Uber oder MyTaxi-App oder wie sie alle heißen. So. Die Grunddienstleistung, dass dich jemand für Geld von A nach B fährt, die ist nicht neu. Die gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Früher halt mit einer Kutsche und dann irgendwann mit dem Auto. Die ist nicht neu. Jemand fährt dich von A nach B für Geld. So. Das heißt, jemand schaut von außen draus und sagt, drauf und sagt, was ist denn da so groß neu dran? Ne? Kommst du auch nicht schneller an. Aber die Usability, die User Experience ist eine ganz andere. Du musst nicht bei einer Taxizentrale anrufen, weißt nicht, wann das Taxi kommt, stehst unten im Regen, weißt nicht, ob dir das einer weggeschnappt hat. Wenn du was vergisst im Taxi, kannst du den Typen, den Taxifahrer nicht mehr anrufen. Du musst nicht mit Bar zahlen, sondern es wird automatisch abgebucht. Diese ganzen Zwischenschritte, die sind alle viel besser geworden in der User Experience, und das treibt die Leute zu dieser Benutzung. Ja? Das ist immer wieder meine Beobachtung. Man soll gar nicht so sehr drauf schauen, naja, diese Kerndienstleistung, die ist ja gar nicht so neu, sondern schaut mal wirklich drauf, sind diese ganzen kleinen nickeligen Zwischenschritte, sind die viel schöner gelöst? Und dann hast du einen Erfolgscase, meiner Meinung nach.
Ja. Wir könnten noch lange weiter plaudern.
Das glaube ich auch.
Aber
wir sind schon weit drüber.
Die leider nicht über die besten Urlaubsdestinationen in Deutschland geht, sondern...
Ja, eine Schulnotenfrage, 1 bis 6, und zwar in deinem Bereich, das wäre so
Fintechs
oder Robo-Advisor vielleicht.
Ja, aber in Deutschland, wie ist Deutschland da so aufgestellt?
So prinzipiell, nicht so von der Performance her, sondern so in der Umsetzung haben wir schon viele Fintechs, die in dem Bereich aktiv sind, haben wir zu wenig noch?
Sind die gut?
Ja, also im Fintech, ich kann einmal Fintech sagen, dann kann ich für meinen Bereich speziell sozusagen die Neobroker und Robo-Advisor was sagen. Im Fintech-Bereich allgemein würde ich sagen, da sind wir so zwischen 2- und 3+. Ist, was die Schnelligkeit, auch die Unterstützung aus der Politik angeht, das ist in anderen Ländern schon noch besser. Ja? Also London hat da verschiedenste Vorteile. Was den speziellen Segment der Geldanlage-Apps angeht, da ist lustigerweise Deutschland führend. Ja? Führend in Europa, wirklich. Führend in Europa. Da sind, also jetzt klingt natürlich wie Eigenlob, aber Firmen wie Trade Republic und Scalable Capital sind die größten, ja, Geldanlage- und Investment-Apps in Europa unter diesen Fintechs geworden. Das hat ein bisschen auch zu tun mit der, nicht nur, weil wir sozusagen so tolle Unternehmer sind, sondern mit der Marktstruktur hier. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen technisch, du hast in Deutschland diese sogenannten Regionalbörsen. Ja? Du hast nicht nur eine Börse in Frankfurt, sondern du hast eine in Berlin und du hast eine in München und du hast eine in Düsseldorf und du hast eine in Hamburg. Und das ist sozusagen aus unserer föderalen Struktur. Ja? Das ist, dass Deutschland eigentlich vor 200 Jahren nicht gab, sondern dass es 200, 300 Kleinstaaten waren, das ist da entstanden. Und die haben sich spezialisiert, und die haben sich insbesondere spezialisiert auf den Privatinvestor und haben da super Pricing, super Angebot. Und das gibt es in anderen Ländern nicht. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Und diese Neobroker, die haben immer einen Partner. Die haben meistens so eine lokale Börse als Partner. Und das ist ein großer Vorteil, lustigerweise, obwohl man oftmals vielleicht auch über diese föderale Struktur schimpft, ist das lustigerweise in der Anlagewelt, das ist ein großer Vorteil. Und da ist ja Deutschland führend. Und dann muss man auch eine Sache sagen, Deutschland hat schon noch einen Vorteil, auch wenn wir uns manchmal auch selber kleinreden. Deutschland ist ein großes Land, größte in Europa, ist auch ein wohlhabendes Land. Und auch, obwohl man oft anders hört, die Leute sind schon technologieoffen. Der Konsument und die Konsumentin, vielleicht nicht so schnell wie in Singapur und USA und auch in der Londoner City, aber grundsätzlich sind die Deutschen schon aufgeschlossen. Die probieren schon Technologietrends aus. Das ist vielleicht auch unser Erbe aus diesem Ingenieurstum, was aus dem Autobau kommt. Man hat schon Lust auf technische Sachen auszuprobieren. Ja, also das ist zumindest meine Erfahrung. Da ist Deutschland eigentlich besser als sein Ruf.
Ja, gut. Danke.
Ja, vielen Dank, Erik.
Super, ja, danke an euch.